Es gibt ein Geheimnis. Geheimnisse sind ja bekanntlich spannend. Also ein Geheimnis, das ist, gilt für die Christen. Und ich glaube, dass für uns überhaupt nicht mehr so dieses Geheimnis ist. Aber Geheimnis ist was Wichtiges. Hier steht auf dem Buch, die geheime Kraft von Gottes Wort in deinem Mund. Und es ist ein Geheimnis. Ja. Gottes Wort bloß in einem Buch, ist ein Buch voll mit Buchstaben, ist recht und gut, aber Gottes Wort im Mund eines Gläubigen, das ist das Geheimnis. Worte des Glaubens im Mund eines Gläubigen, die bewirken was. Die bewirken das, was Gott gefällt und was Gott tun will, weil es Gottes Wort ist. Und diese Glaubensworte sollen wir sprechen. Nicht plappern, sondern sprechen, aussprechen, bekennen, was Gott sagt, bekennen oder sprechen, was werden soll. Und das kommt nicht darauf an, ob du dich dann auch fühlst oder gerade gut drauf bist und dann passt es oder ob es dir eigentlich gar nicht so danach ist. Glaubensworte müssen gesprochen werden, nicht nach Gefühl, sondern nach Glauben. Denn der Glaube ist es, der handelt. Der Glaube ist es, der das Wort Gottes ergreift, festhält, sich dafür entscheidet, das gehört mir, das kann ich tun, das soll ich tun, das soll ich lassen. Und der Glaube handelt dementsprechend auf Gottes Wort hin. So wie Abraham schon auf Gottes Wort hin gehandelt hat, so wie all diese Glaubensmänner und Frauen in der Bibel gehandelt haben auf Gottes Wort hin und auch an ihrem Glaubensbekenntnis festgehalten haben. All die haben die Ergebnisse gesehen. All die haben Gottes Eingreifen erlebt. Wie David in seinen Schlachten hat Gottes Eingreifen erlebt. David, als er verfolgt wurde von anderen, hat Gottes Schutz und Befreiung erlebt, weil er am Glauben an Gottes Wort festgehalten hat. Aber mein Gott, aber er hat gesagt, der Herr wird mich retten, der Herr wird, ja. Er kannte seinen Gott und weil er ihn kannte, hat er ihm auch Glauben geschenkt. Und aus diesen Dingen können wir lernen. Wir können zwar auch sagen, naja, das war ja der David und er hat das so gemacht, ist recht und gut und ist schön, aber bei mir, ne, das sind dieselben Prinzipien, die ziehen sich durch von damals bis heute. Und es wird niemals aufhören. Der Glaube ist wirksam, wenn er in die Tat umgesetzt wird, wenn er ausgesprochen wird. Im Glauben sprechen, geistliche Saat säen, positive Bekenntnisse in Übereinstimmung mit Gottes Wort zu machen, mit dem Heiligen Geist zu machen, dafür ist er uns gegeben. Ja? Und das bringt wiederum eine positive Heilig-Geist-Atmosphäre in dein Leben hinein. Und wo der Heilige Geist ist, ist Jesus und da ist der Vater. Und wo die drei sind, dann ist da Frieden, dann ist da Segen, dann ist da Einheit, dann ist einfach der Bund mit Gott spürbar. Und dann kannst du sagen, ich habe einen Bund mit dem lebendigen Gott, was soll mir denn passieren? Ja. Weil Gott sagt, ich will dich nicht verlassen, noch versäumen, schreibt der Paulus. Was soll ein Mensch mir tun? Was soll mir passieren? Ja, die geistliche Kraft des Heiligen Geistes erfüllt deine Umgebung. Finstere Mächte haben keinen Zutritt mehr. Sie können es nicht aushalten. Sie müssen davonlaufen. Und diese Atmosphäre schafft nicht einfach der Heilige Geist so, weil er gerade heute Zeit hat und lustig ist, sondern so wie du das schaffst. Es ist dir gegeben, das zu schaffen. Umgekehrt kannst du auch eine negative Atmosphäre schaffen, indem du grantig bist oder dich über alles ärgerst und nur schimpfst und jammerst und klagst und nicht die Bibel nimmst und nicht das Wort Gottes sprichst. So schaffst du dir eine Atmosphäre, wo sich einfach auch die finsteren Mächte sehr wohlfühlen. Bloß die sollen sich ja bei uns nicht wohlfühlen, die sollen ja bei uns Krise kriegen. Der Heilige Geist soll sich wohlfühlen, wo wir auftreten, wo wir leben, wo wir schlafen, wo wir arbeiten. Weil er bringt den Segen Gottes hervor. Es ist sein Werk. Deshalb sollen wir das Wort Gottes bekennen oder auch die Dinge aussprechen, die wir haben wollen, wo es vielleicht vor Augen noch nicht so gut ausschaut. Man kann es so machen, Augen zu, damit wir es nicht sehen und jammern und ist noch nichts, warum nicht. Oder aktiv dran gehen, so wie Gott es werde und es ward. Ein Teil von uns Christen, und das ist ein Geheimnis. Es gibt nämlich viele Christen, die dieses Geheimnis nicht kennen und darum auch nicht praktizieren. Dann gibt es andere, die kennen es und praktizieren es nicht. Das ist auch noch nichts. Aber die Erfolgreichen, die sind die, die es kennen und tun und praktizieren. Und nicht bloß einmal, weil ich es gestern gehört habe, mache ich es morgen und dann funktioniert es nicht innerhalb von 5 Minuten. Dann sagen, ja, das war jetzt auch nichts und dann in ihren alten Ding weiter. Das anzufangen ist wie, wenn er ein Haus baut, dann fängt er einfach mal an und baut so lange, bis das Haus fertig ist. Und dieses geistliche Haus um dich herum zu bauen, diese Atmosphäre, ist auch ein Prozess und ein Teil. Und natürlich begibst du dich damit auch in ein Stück geistlichen Kampf. Ja, weil die finsteren Mächte, die dich vorher bedrängt haben, die gingen dir nicht freiwillig. Jetzt möchten wir schon mal erst probieren, ob der oder die das überhaupt so ernst meint mit ihrem Bekenntnis. Und sie fangen erst einmal an zu rebellieren und ein bisschen zu piesacken und ein bisschen dich in deinen Gedanken und in deinen Gefühlen zu bombardieren, damit du dummerweise ganz schnell wieder aufhörst. Dann kommt es darauf an, wer ist jetzt wieder der Hartnäckigste? Wer bleibt, es steht geschrieben? Ja, der Christ soll bleiben bei es steht geschrieben und nicht dahin kommen, es hilft eh nichts. Es hilft und es hat immer schon geholfen und es wird auch immer helfen, weil Gottes Wort wird sich niemals ändern. Und eine berühmte Bibelstelle, Markus 11, 22 und 23, sagt es auch, dass wir sprechen sollen im Glauben. Und Glauben anwenden sollen wie Gott. Es ist in manchen Übersetzungen übersetzt, habt Glauben an Gott. Aber vom Urtext her könnte man es auch so übersetzen, habt Glauben wie Gott. Mach's wie Gott. Wer zum Berg sagen wird, und wir brauchen jetzt nicht einen Berg, es geht um das Sagen. Ja? Wer was sagen wird und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern entschieden dabei dahinter steht und sagt, genau so will ich das haben und genau so muss es passieren. Das ist eine Entschiedenheit des Glaubens. Und der das dann auch spricht, sagt Jesus, dann wird es dem werden, so wie er es sagt. Und das sagt Jesus. Ja? Und wer sagt, das stimmt nicht, der behauptet freiweg, Jesus hat gelogen. Und das behaupten wir ja nicht. Also müssen wir uns mit diesem Vers auseinandersetzen und sagen, Jesus, du hast es so gesagt und ich glaube, dass du nicht gelogen hast. Und daraufhin fangen wir mal an zu reden, zu sprechen, was geschehen soll. So wie Gott es auch tat. Und wir tun es natürlich im Einklang mit seinem Willen und mit seinem Wort. Denn wir können auch im Glauben schlechte Dinge sprechen. Ja, es gibt Menschen, die verfluchen die anderen. Dasselbe Prinzip, die Voodoo-Zauberer. Die verfluchen die anderen. Das funktioniert auch. Ein Glaubensspruch, dass der sterben soll oder krank werden soll oder was dem alles passieren soll, die machen das. Und die da im Glauben stark sind, bei denen funktioniert das sogar teilweise. Aber ist eigentlich unsere Sache. Für uns soll es funktionieren. Und wir sollen im Einklang mit dem Guten, mit Gottes Wort sprechen. Von Gott heißt es, wie Abraham ihm glaubte, Römer 4, 17, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Der Gott, der spricht irgendwas an, das nicht einmal zum Sehen ist. Das ist nicht da. Und Gott sagt, es werde, oder so soll es werden, so soll es sein, und es wird. Das ist das Prinzip des Glaubens. Und der Heilige Geist sagt zu euch und zu uns und zu den Christen überhaupt, mach den Mund auf und sprich. Und warte nicht, bis irgendwann der Herr was tut, und fang nicht dann an zu schimpfen, ja, der Herr tut auch nichts. Der Geist sagt, mach den Mund auf, auch wenn du dich nicht danach fühlst. Auch wenn du dir denkst, ja, was sagt denn da der andere? Na und? Wenn der andere nichts sagt, ist er selber dumm. Wenn du anfängst zu sprechen im Glauben, bist du gescheit. Sprich im Glauben und es wird dir werden. Wenn es nicht werden würde, hätte Jesus gelogen. Der Teufel sagt, halt den Mund. Oder sagt, red einen Blödsinn, red was Böses, red was Negatives. Das ist ein Teufelsding. Kannst du doch nicht machen. Wie hört sich das an? Der andere kann es eh besser, sagt du nichts. Das ist ein Teufelsteinwerk. Kommt nicht auf deine Formulierung an, sondern auf das, was dein Glaube sagt. Ja? Lass dich nicht immer aufhalten. Sprich und sprich und sprich. Ja, aber nicht, um das vorher schon zu sagen, so weit, dass nur noch ein Geplappere wird. Ja? Dass das Mundwerk so läuft und kein Glaubenshintergrund mehr da ist. Sondern das muss zusammenspielen. Deine innere Haltung, deine Glaubenshaltung, die dann durch den Mund sich ausdrückt. Vielleicht ist es sinnvoll, zuerst darüber nachzudenken, was ist überhaupt los, was brauche ich, wie muss ich jetzt sprechen. Aber wenn du da drauf gekommen bist, dann ganz entschieden. Klipp und klar und deutlich, mit Nachdruck auszusprechen. Ja? Nicht bloß so flüstern vielleicht, sondern laut, klar und deutlich auszusprechen. Ja, wenn du von irgendjemand anderen Menschen was willst, dann gehst du auch hin und sagst, dieses und jenes, normalerweise. Und auch im Glaubensleben soll man das so tun. Und wenn der andere dir das nicht gleich gibt und du willst es aber unbedingt haben, dann verleihst du doch deinen Worten ein bisschen Nachdruck. Oder du gehst wieder heim, der gibt mir es nicht. Und jammerst. Na, du kommst nicht weit. Weder in der Welt, noch im Glaubensleben. Also gib der ganzen Sache ein bisschen Schubs, ein bisschen Nachdruck. Schließlich bist du im Namen Jesus der Chef in deinem Leben und sonst keiner. Jesus hat gesagt, du sollst herrschen, und er hat dir die Möglichkeiten dazu gegeben. Du hast den Heiligen Geist, du hast den Namen Jesus, du hast das Wort Gottes, du hast den Bund mit Gott und jetzt mach, sagt der Heilige Geist. Herrsche in deinem Leben. Lass dir nicht alles gefallen. Lass dir nicht vom Teufel auf den Kopf rumtreten. Steh auf und herrsche. Steh auf und rede. Sprich, du hast ein Mundwerk dafür bekommen. Ja, um zu herrschen in der geistlichen Welt, die dich persönlich betrifft. Ja, du brauchst jetzt nicht herrschen über die in China und sonst irgendwo. Vielleicht ist der andere dafür gesetzt. Aber du selber hast ein persönliches Umfeld, da gehörst du und deine Seele und dein Körper und deine Arbeit und deine Familie im Großen und Ganzen noch dazu, da hast du Autorität und da hast du deinen Teil zu tun. Und da musst du sprechen. Nicht bloß, bitte Papa, bitte mach mal das, bitte mach mal das und dann enttäuscht zu sein, wenn es nicht funktioniert. Ja? Ein Bittgebet ist auch richtig und gut. Aber in manchen Dingen sagt dir der Geist, jetzt sprich endlich einmal da rein. Jetzt befiehl doch endlich einmal dem Feind, dass er verschwinden muss. Der geht ja nicht freiwillig. Der ist so gemein und böse. Der ist so extra abgestellt vom Oberchef, um dich aufzuhalten, um dich zu ärgern, um dich zunichte zu machen. Das ist sein Job. Den macht er gern. Ja. Und wenn du nichts dagegen tust, macht er ihn dauernd. Aber wenn du aufstehst mit Nachdruck und dann Riegel vorschiebst, dann macht der seinen Job nicht mehr gern. Dann geht es ihm nicht mehr so gut. Dann geht er irgendwann zu seinem Oberboss zurück und sagt, ich kann nicht mehr. Ja, das ist mir zu heiß. So viel Licht, das halte ich nicht aus. Meine ganze Finsternis ist weg. Und was hast du da zu Hause? Gute Atmosphäre und eine Ruhe und einen Frieden und eine Freude und eine Lebensqualität. Und wenn du das geschafft hast, dann spricht dir den Schutz. Es baut geistliche Mauern um dein Land herum. Sprich das Blut Jesu frei über deinem Gebiet. Dann kann der auch nicht wieder gleich zurückkommen mit ein paar Kollegen und sagt, jetzt packen wir es nochmal. Dann steht der, wir haben es einmal vorgelesen, ist vor Jahren, war irgendein Zeugnis in einem Buch. Das waren Nomaden. Jetzt müssen wir spekulieren. Nomaden, genau. Und die wollten, die Räuberbande wollte dieses Volk ausrauben. Und das waren aber Christen. Und sie haben immer um Schutz gebeten. Und die sind immer bei der Nacht angerückt. Und jetzt mal war um dieses Lager dieser Nomaden eine Steinmauer rundum. Und sie konnten nicht hinein. Sind die wieder weitergezogen, war die Steinmauer wieder dort. Also gibt es normal nicht. Na, es war jetzt nicht geistlich, das war jetzt im Natürlichen. Dann haben wir aber die mal ein bisschen im Gebet und im Bekennen ein bisschen gespart. Und dann hat diese Mauer Löcher und Risse bekommen. Dann konnten die Räuber hinein in dieses Lager. Die haben aber dann dieses Lager nicht mehr überfallen und ausgeraubt, sondern sie wollten wissen, wie macht ihr das? Wie macht ihr das, dass die Mauer dauernd da steht? Das gibt's doch nicht. Man kann doch nicht eine Steinmauer von einem Ding zum anderen tragen. Und diese Steinmauer war eigentlich eine geistliche Mauer, aber die hat Gott für diesen Fall so manifestiert, dass die nicht rein konnten. Das ist Gottes Schutz. Andere wieder gab es, die haben plötzlich, als sie bedroht wurden von irgendwelchen Leuten, angefangen in Sprachen zu beten. Und was ist passiert? Die London sind erschrocken, weil plötzlich zwei Riesenengel dahinter standen und sind ab. Ja, das sind Dinge des Geistes. Aber die werden aktiviert durch den Mund von Gläubigen. Der Heilige Geist sagt zu uns, mach den Mund auf. Herrsche und regiere. Es gibt auch ein biblisches Beispiel, weil manche sagen, ja, immer das Bekennen, so oft steht das ja nicht in der Bibel. Aber es ist Gottes Prinzip, seine Worte durch Menschen sprechen zu lassen. Da gibt es ein Beispiel im Hesekiel 37, als der Hesekiel im Auftrag vom Herrn weissagen musste über toten Gebeinen. Da könnte man auch sagen, warum hat denn Gott das nicht selber gemacht? Nein, der Hesekiel musste es tun. Da heißt es, da sprach er zu mir, weissage über diese Gebeine, sagt Gott zum Hesekiel. Und dann sagt der Hesekiel, so spricht der Herr zu diesen Gebeinen. Siehe, ich bringe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Das sagte Hesekiel. So spricht der Herr. Ja, und wenn dir der Geist was zeigt, oder den Eindruck hast, so möchte der Herr, dann kannst du auch sagen, so spricht der Herr. Ja, auch wenn es dein Mund ist. Aber so, wie du das sprichst, spricht Jesus. Weil du ja auch den Namen Jesus benutzt. Er sagt, und ich weiß, sagte, wie mir befohlen war. Und so sollen wir sprechen, ob sich jetzt das Weissagen nennt oder einfach befehlen oder sprechen, ist ja egal. Sprich, wie dir befohlen ist. Wenn du bloß die Aussage machst, ich bin eine neue Schöpfung in Christus Jesus, dann hat das schon gewaltige Auswirkungen in deinem geistlichen Umfeld. Die ganze geistliche Welt rundum spitzt die Ohren. Hoppla, was ist da für einer? Eine neue Schöpfung in Christus, oje. Die kriegen dann ein Problem. Du sollst das einfach immer wieder tun. Nein, du brauchst nicht den ganzen Tag rundum laufen und erzählen und sprechen, ich bin eine neue Schöpfung. Aber in deinem täglichen Gebetsleben soll es ein Teil davon sein. Die Welt wird durch Worte regiert. Durch Wahrheitsworte oder Lügenworte. Der Teufel kann nicht viel. aber lügen kann er. Und der bringt Worte hervor. Lüge, Lüge und wieder Lüge. Fein gesponnen, hört sich klug und schlau an und ist trotzdem eine Lüge. Gott bringt Wahrheit hervor. Ja, und jetzt kommt es darauf an, was auf deinen Lippen zu finden ist. Worte der Wahrheit oder Worte der Lüge. Das Wort der Wahrheit sagt uns, ich bin in Christus Jesus gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Das Wort der Lüge sagt, ich bin ein armer Schlucker, ich habe nichts und ich kann nichts und es geht mir schlecht. Das glauben aber so viele. Also die glauben die Lüge. Dann glauben sie diese Zeit und irgendwann werden sie es sogar noch aussprechen. Und dann soll die Atmosphäre gut sein rundherum. Und dann soll der Segen Gottes irgendwo einen Platz finden. Das geht nicht. Gott gab uns sein Wort anhand der Schrift, sagt es, heißt es sogar als Waffe. Epheser 6 mit der Waffenrüstung. Das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Gottes Wort ist ein Schwert. Gottes Wort ist eine Waffe. Gottes Wort hast du bekommen, um den Feind in die Flucht zu schlagen. Nicht du bist der, der auf der Flucht ist, oder soll zumindest nicht sein. Und nicht der Teufel soll dir dein Zeug rauben, sondern du sollst dein Land einnehmen und ihn vertreiben und ihm das Zeug wieder abknöpfen, was er dir geklaut hat. Diesen Wohlstand, das Wohlergehen, die gute, friedliche Familie, den guten Job oder was es immer auch ist, die Gesundheit, das gehört dir und du sollst es ihm wieder abnehmen, wenn er das geklaut hat. Und dafür gab Gott dir das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Es ist eine geistliche Waffe. Gott legt seine Worte in den Mund von glaubenden Menschen. Und Worte bringen Segen, können aber auch Fluch bringen. Sollen sie aber nicht. Unsere Worte zumindest nicht. Unsere Worte sollen Segen bringen. Unsere Worte sollen Heilung bringen. Worte können Versöhnung bringen. Genauso wie sie Streit und Hass, Neid und Eifersucht hervorbringen können. Worte können die Liebe Gottes hervorbringen. Und. Und Worte im Glauben beauftragen die Engel Gottes. Für dich aktiv zu werden. Schlechte, böse Worte beauftragen letztendlich die Engel oder Dämonen Satans. Und die wollen wir nicht beauftragen, sondern die wollen wir bloß in die Wüste schicken. Da wo sie hingehören. Denn die Engel Gottes sind dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil erben sollen. Ja. Und er schreibt hier im nächsten Vers weiter im Hebräerbrief, deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Wir wollen ja das Ziel erreichen. Das Ziel ist, dass der Segen Gottes, der uns gehört, der Segen Abrahams, in unserem Leben sichtbar wird. Ja, nicht bloß das Endziel, irgendwann sind wir beim Herrn und da geht es uns dann gut. Das ist eh klar, das ist mit Sicherheit auch ein Ziel und das ist das wichtigste Ziel. Aber wir haben auch hier in diesem Leben Ziele. Und da soll man nicht vorbeigleiten. Deshalb müssen wir auf das achten, was wir aus der Schrift gelesen oder gehört haben. Also man kann tatsächlich am Ziel vorbeigleiten. Die sind die Herr-tu-du-Christen, die nicht die Verantwortung übernehmen, nicht diese Waffen oder diese Gaben, die uns Gott gegeben hat, ergreifen und damit was tun. Gleite nicht am Ziel vorbei, sprich im Namen Jesu. Willst du gute Tage sehen in deinem Leben, denn der Vater hat sie vorbereitet, dann musst du deinen Teil tun. Ja? Du musst die Verantwortung dafür übernehmen und du musst deinen Glauben sprechen lassen. So wie der Jakobus in seinem Brief schreibt, Täter des Wortes zu sein. Nicht bloß ein Hörer. Ein Hörer allein, der betrügt sich doch selbst. Ist aber hartes Wort. Zigtausende Gläubige sitzen Sonntag für Sonntag in Gottesdiensten. Tausende Leute, wenn man es manchmal sieht am Fernsehen. Aber die Täter, wo sind die Täter? Wenn die alle ihren Teil tun würden, in unserem Land wird es ganz anders ausschauen. Täter des Wortes zu werden, zu sprechen und zu handeln und sich nicht selbst zu betrügen. Und weiter unten schreibt der Jakobus, wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Also wir sollen unsere Zunge zügeln, nicht in dem Sinn, wir dürfen nichts mehr sagen, sondern in dem Sinn, das Richtige zu sagen. Und das aber sauber und klar und deutlich. Dann hast du deine Zunge in die richtige Richtung gebracht. Nicht einen Blödsinn den ganzen Tag pritschen, sondern was Gott sagen will zu sagen. Ich sage nicht, dass nicht jeder mal einen Spaß machen darf. Ja? So bierernst ist die Sache auch nicht mit Jesus. Man hat schon mal einen Spaß und man darf auch mal lachen. Aber da muss wieder passen. Ja? Und unter der Gürtellinie darf es nicht abgehen. Aber in unseren Glaubensbekenntnissen, da muss die Zunge klipp und klar und deutlich aussprechen, was Gott sagt. Das bringt Ergebnisse hervor. Entwickle da eine Disziplin drin, in diesem Bekennen, eine geistliche Disziplin. So wie du es im Natürlichen machst mit dem Essen und Trinken, mit dem Arbeiten und Schlafen. Ja, das vergisst du auch nicht. Und das weißt du auch ganz klar, wenn ich 3 Tage nichts esse und trinke, dann klappt es irgendwo nicht mehr. Und wenn ich nichts arbeite, werde ich bald nichts mehr haben. Das ist im Fleisch und Blut den Menschen übergegangen. Das ist ganz logisch. Und wenn ich 3 Tage nicht mehr zum Schlafen komme, das ist noch das Schlimmste. Das ist Psychoterror. Das musst du auch tun. Und ich glaube, dass dieses Sprechen von der Wichtigkeit her auf dieselbe Ebene zu stellen ist, wie diese Grundbedürfnisse. Aber das lassen wir einfach einmal so links liegen, jetzt habe ich nicht mehr Zeit, jetzt bin ich schon müde und jetzt muss ich noch das. Es ist wichtig für deine Zukunft vor allen Dingen, für dein Heute, aber auch für deine Zukunft. Das, was du heute sprichst, hat Auswirkungen für morgen und für die ganze nächste Zeit. Und das, was du heute nicht tust und nicht sprichst, das geht da in der Zukunft ab. Ja, weil wenn du das verpasst, der Feind sieht das und sagt, aha, da ist ja wieder Platz für mich. Jetzt können wir uns wieder so richtig einspinnen. Und bis du es dann merkst, dann läuft es nicht mehr gut. Und dann dauert es wieder eine Zeit, bis du wieder dich frei gekämpft hast, frei geboxt hast, dein geistliches Umfeld. Also bleibe dabei. Sieh das so wichtig an, wie das Essen, das Trinken, das Arbeiten, das Schlafen, das Waschen, das Zähneputzen oder was weiß ich. Und wenn du das nicht tust, musst du damit rechnen, dass es nicht so gut läuft. Also beginne mit dem Bekennen. Ob zu Hause oder hier im Gebetsabend, Beginne an beiden Orten. Sprich und lass dich nicht abhalten davon. Und kannst da Hilfsmittel dazu benutzen. Du kannst die Bibel benutzen, um nachzuschlagen, was geschrieben steht. Du kannst so ein Buch benutzen, das hier voll ist mit Bekenntnissen. Die Joyce Meyer hat es umgeschrieben, ein bisschen vom Satzbau her, dass das auf dich gemünzt ist. Zum Beispiel, weil es gerade sehe, ich denke nach, bevor ich den Mund aufmache, denn ein Weiser redet mit Verstand, deshalb überzeugen seine Worte. Es ist auf Ich-Form umgeschrieben. Und es ist wichtig, dass wir das auf uns beziehen. Ich denke noch. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie es im Urtext drin steht, aber wahrscheinlich mehr allgemein. Und so ist das ganze Buch hier einfach fest. Oder machst dir eine Liste mit Glaubensbekenntnissen. Vielleicht kannst du den einen oder anderen Vers inzwischen auswendig und sprechen. Und denk nicht bloß, ah, das haben wir eh schon mal gesprochen, passt schon. Sondern gib ihm Nachdruck und sagst noch einmal, lass dich nicht aufhalten. Ja, lieber du sagst es einmal zu viel, als zweimal zu wenig. Ja? Es ist eine Art geistlicher Kampf, den du da führst. Und so wird er gekämpft. Oder mit dem Buch der Psalmen schlägst du das auf, da sind so viele Verse drin, die man da benutzen kann. Und hör nicht gleich wieder auf, wenn es nicht gleich morgen so gut ist, wie du dir das vorgestellt hast. Hör nicht wieder auf, wenn es Widerstände gibt. Das ist normal. Du wirst ausgetestet, ob du das ernst meinst. Hör nicht gleich wieder auf, wenn dir die Worte nicht so schnell von den Lippen kommen, wie vielleicht bei manchen anderen Leuten. Alle haben mal klein angefangen. Hör auch nicht wieder auf, wenn du dich nicht danach fühlst. Denn es geht dir nach Gefühl. Und wenn deine Gedankenwelt ganz was anderes sagt, dann tu es trotzdem. Denn du hast nicht den Glauben im Kopf, sondern du hast ihn im Herzen. Ja? Und das, was das Herz voll ist, soll der Mund sprechen. Das hat mit Gefühl und Verstand relativ wenig zu tun. Der Verstand, der sagt bloß, ich tue es trotzdem. Der muss das entscheiden. Hör auch nicht auf, wenn du zweifelst oder entmutigt bist. Jetzt mache ich es schon 3 Wochen, ist noch nichts passiert. Kennt ihr das? Ob der Herr vielleicht gar nicht will, ob der vielleicht ganz was anderes vorhat, oder vielleicht mache ich was falsch. Wenn es vielleicht kommt, musst du sagen, und jetzt erst recht, weil es vielleicht hat der Teufel erfunden. Wenn die Schrift sagt, dass es so ist, dann sagst du auch, dass es so ist. Und nicht, ob es vielleicht doch anders wäre. Der Pfarrer hat aber damals anders gesagt. Es kommt nicht darauf an, was der Pfarrer sagt. Und auch nicht, was der Pastor sagt und auch nicht, was irgendein Hauskreisleiter sagt, sondern es kommt darauf an, was Gott sagt. Mit dem musst du dich eins machen, weil der ist es, der das Wunder tut. Ein Mensch kann es nicht tun. Gottes Wort bringt das Wunder hervor. Gottes Wort ist es, das das Ergebnis hervorbringt. Und hör auch dann nicht auf, wenn alles geklappt hat. Das ist ja schlicht. Ja, du machst deine Glaubensbekenntnisse, du ziehst es durch, alles kommt in Gottes Ordnung und es läuft super und es ist wunderbar und weil alles so schön ist, dann brauche ich es nicht mehr. Das ist ja übel. Weil dann hält es alles so schön nicht lang an. Stück für Stück geht es wieder zurück. Also wenn du oben bist, dann bleib oben auf dem Siegespodest und bekenne weiterhin, dass Gottes Wort die Wahrheit ist und was es aussagt. Mache es zu deinem Lebensstil, so wie das Essen oder Trinken, das Schlafen und das Arbeiten. Damit erfüllst du das Wort, was Jesus sagte, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und was passiert dann? Alle anderen Dinge werden dir hinzugefügt, weil du mit deinen Worten das Reich Gottes freigesetzt hast. Und das Reich Gottes ist wirklich, muss jetzt einmal so nachplappern, ein Reich Gottes und nicht ein Arm Gottes. Ja? Und da geht es dir wirklich gut im Reich Gottes, weil es da nichts Schlechtes gibt. Und da ist man nicht arm und niedergeschlagen und fix und fertig. Selbst bei Widerständen bist du nicht niedergeschlagen, sondern du stehst fest und bekennst den Sieg Jesu Christi auch über diese schlechten Situation. Denn die können ja kommen, ja, also schlechte Situationen gibt's. Aber du bekennst den Sieg Jesu über diese schlechten Situation. Und er bringt es zustande, dass es wieder gut wird. So überwinden wir Widerstände, so überwinden wir Bollwerke, sagt die Bibel. Und ein Bollwerk ist schon was Stabiles, das ist nicht bloß ein Lattenzaun. Ein Bollwerk ist ein richtiges, festes Hindernis. Wenn Sie sich das vorstellen wie eine Ritterburg, also eine hohe Mauer, 2 Meter dick, unten Steine über Steine, das ist ein Bollwerk. Solche Bollwerke richtet der Feind manchmal auf, aber die schießen wir ihm zusammen. Das Wort Gottes, heißt es, ist wie ein Hammer, das Felsen zerschmettert. Und dann richten wir unsere Bollwerke auf, wo sich der andere dann seine Zähne dran ausbeißen kann. Und dann sind wir in unserer Burg. Wie Jesus sagt, er ist unsere Burg, er ist unsere Festung, er ist unser Schild. Uneinnehmbar ist diese Festung. Ja? Der Name des Herrn macht unangreifbar, steht in meiner Bibel drin. Er ist wie eine Festung, wie eine Burg, und keiner kann sie einnehmen. Und du bist es, der das Land einnimmt. Du nimmst es dem Feind weg und nicht der Feind dir, das ist deine Sachen. Muss ich da mal aus diesem Buch noch ein bisschen was vorlesen? Die Überschrift hier ist geistliche Disziplin. Genauso wie wir im täglichen Leben Disziplin üben müssen, wie etwa bei unserer Arbeit oder was unseren Appetit oder unsere Finanzen angeht, brauchen wir auch Disziplin im geistlichen Bereich. Geistliche Übungen wie Gebet, Bibelstudium und das Bekennen von Gottes Wort. Wir mögen nicht immer Lust dazu haben, doch wenn wir uns in Disziplin üben, diese Dinge regelmäßig zu tun, werden sie zu guten Gewohnheiten. Dann werden wir die positiven Ergebnisse sehen, genauso wie bei allen anderen, was wir über einen gewissen Zeitraum regelmäßig praktizieren. Wenn jedoch ein guter Ansatz im Sande verläuft, werden sich kaum dauerhafte positive Veränderungen einstellen. Disziplin erzeugt nicht unbedingt augenblickliche Glücksgefühle, doch sie ist eine Investition, die sich später auszahlen wird. Ich möchte Ihnen Mut machen, Worte aus der Bibel täglich zu bekennen, einmal oder sogar mehrmals am Tag, wann immer der Heilige Geist Ihr Herz bewegt. Jedes Mal, wenn sich Ihnen ein Gedanke aufdrängt, der sich nicht mit dem Willen Gottes vereinbaren lässt, sprechen Sie die Wahrheit seines Wortes laut aus und Sie werden feststellen, dass der falsche Gedanke verschwindet. Im 2. Korintherbrief ist die Rede von unseren Waffen, die nicht fleischlicher Natur sind, sondern durch Gott die Macht haben, Festungen und falsche Gedankengebäude niederzureißen. Wenn wir Fantasien zerstören und Vorstellungen, Schlussfolgerungen und Theorien zunichte machen wollen, die nicht mit Gottes Wort übereinstimmen, müssen wir unsere offensive Waffe einsetzen, das Wort Gottes aus unserem Mund. Wenn wir sprechen, wird es zum zweischneidigen Schwert, das mit einer Schneide den Feind besiegt und mit der anderen eine Schneise für die Segnungen des Himmels schlägt. Eine gute Aussage. Mit einer Schneide wird der Feind besiegt und mit der anderen wird eine Schneise für die Segnungen Gottes geschlagen. Es gibt viele defensive Waffen, doch Gottes Wort ist immer offensiv. Es verfolgt den Feind, zwingt ihn zum Rückzug. Es verfolgt den Feind. Da fällt mir gerade die Story ein mit dem Knüppel aus dem Sack, kennt ihr die? Ja, der hat auch den Feind verfolgt. So ähnlich ist das Wort Gottes. Du sprichst es aus und dann wird er verfolgt. Der Feind. Und das Wort Gottes wird ihn einholen. Ja, so schnell wie das Wort Gottes ist, so schnell ist der Feind nicht. Wie bei allen anderen Methoden gilt auch bei dieser. Sie wird nicht funktionieren, solange sie nicht angewendet wird. Das bloße Wissen darum ändert noch gar nichts. Glaube ist aktiv. Glaube muss freigesetzt werden. Wir können die Kraft des Wortes Gottes freisetzen durch Gebet, durch Bekennen seines Wortes und durch von Gott geführte Handlungen. Auf unserem Tun liegt ein Segen, nicht nur auf unserem Wissen. Jakobus 2,17 sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Wir dürfen allerdings das Bekennen des Wortes nicht als ein Patentrezept betrachten, als Zauberformel zur Erfüllung unserer Wünsche. Tun Sie es dagegen im Glauben und in dem Wissen, dass Gott Gefallen daran findet, wenn er sein Wort aus unserem Mund hört. Lassen Sie sich von Gelassenheit und seinem Frieden erfüllen, während Sie darauf warten, dass das erste Resultate sichtbar werden. Gott ist treu, und wenn wir weiterhin unseren Teil leisten, wird er uns nicht enttäuschen. Als ich 1976 damit begann, Worte der Bibel zu bekennen, kamen die Veränderungen nicht über Nacht. Doch sie kamen, und nach stellte ich fest, wie gut es ist, wenn ich meinem Glauben Worte verleihe und sie in Übereinstimmung mit Gottes Wort ausspreche. Und so geht es mir heute noch. Im Psalm 45,2 sagt David, seine Zunge sei wie der Griffel eines flinken Schreibers. Und in den Sprüchen werden wir aufgefordert, die Gebote Gottes nicht zu vergessen, sondern auf die Tafel unseres Herzens zu schreiben. Das Herz ist die Tafel, unsere Zunge der Griffel. Wenn wir Gottes Wort laut bekennen, dann schreiben wir es in unser Herz und dann wird es in unserem Herzen tiefe Wurzeln schlagen. Dann kann es Fuß fassen und am Boden gewinnen, nicht nur in unserem Herzen, sondern auch in unserer Welt. Gottes Wort hat einen festen Platz im Himmel und jedes Mal, wenn wir es bekennen, bereiten wir ihm einen Platz auf Erden. Ich weiß, dass Dave, mein Mann, mich liebt, doch jedes Mal, wenn er "Ich liebe dich" zu mir sagt, wird mein Wissen um seine Liebe gefestigt und gewinnt an Raum in meinem Leben. Genauso ist es mit dem geistlichen Prinzip des Bekennens. Im Römerbrief steht, dass wir mit dem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen müssen, damit wir gerettet werden. Deshalb sage ich, wir sollen glauben und reden, reden und glauben. Beides gehört zusammen. Im Hebräerbrief werden wir aufgefordert, wir sollen festhalten an unserem Bekenntnis der Hoffnung in Jesus Christus. Festhalten deutet darauf hin, dass jemand oder etwas versucht, es uns wegzunehmen. Satan will uns unser Bekenntnis rauben, indem er uns falsche Gedanken eingibt, in der Hoffnung, dass dadurch lasterhafte, verletzende Worte aus unserem Mund kommen. Die Zunge hat Macht über Leben und Tod, und wir werden ihre Frucht essen. Der Feind wird uns einflüstern, dass das Bekennen von Gottes Wort nichts nützt und keine Veränderung in unserem Leben herbeiführt. Er wird uns dazu bringen, dass wir es vergessen, zu bequem sind oder keine Lust dazu haben, obwohl wir eigentlich wüssten, dass es gut wäre. Er wird uns dazu bringen, dass wir mit der Zeit das Interesse daran verlieren. Satan wird versuchen, alles zu vereiteln, was Gutes in unserem Leben bewirken kann. Bekennen im biblischen Sinn heißt so viel wie dasselbe sagen wie, beipflichten, zustimmen. Wir sollen dasselbe sagen wie Gott und ihm zustimmen, sodass sein guter Plan für unser Leben gelingen kann. Im 1. Timotheusbrief lesen wir sollen den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Wir müssen Kämpfe bestehen und alles daran setzen, zu tun, wozu Gott uns auffordert. Wir sind das Sprachrohr Gottes auf Erden, seine Bevollmächtigten. Der Apostel Paulus sagt, wir sollen uns Gott zum Vorbild nehmen und sein Wort sprechen, wie er es tun würde. Mutig, mit Vollmacht und in der Überzeugung, dass es die Kraft hat, unser Leben und unsere Umstände zu verändern. Durch diese Erkenntnis trat in meinem Leben eine entscheidende Wende ein. Zwar gab es Zeiten, in denen ich nachlässig wurde, was das Bekennen angeht, doch der Heilige Geist hat sich stets als treu erwiesen und mich immer wieder daran erinnert. Dann wiederum gibt es Phasen, in denen ich mehr Zeit damit verbringe, Gottes Wort zu bekennen. Auf jeden Fall kann ich mit Sicherheit sagen, dass das Bekennen des Wortes die letzten Jahre hindurch zu einem festen Bestandteil meines täglichen Lebens geworden ist. Ich glaube nicht, dass ich ohne diese geistliche Übung dort stehen würde, wo ich heute stehe. Das schreibt die Joyce Meyer und es ist nur eine von vielen, All diese Bibellehrer, von denen wir bisher gehört haben, gelesen haben, alle haben diesen Teil des Bekennens irgendwo mit drin. Mehr oder weniger, aber ob das Derek Prince war, ob das der Kenneth Hagin war und all die anderen, sie legen einen großen Wert darauf, das Wort Gottes zu bekennen. Und ich glaube nicht, dass sie das ausgemacht haben und damit alle das Gleiche sagen, um einen Blödsinn zu sagen, sondern es hat seinen Sinn. Ja? Und wie sie auch schreibt, es ist kein Patentrezept. Und da möchte ich auch darauf hinweisen, nicht, dass jetzt der eine sagt, jetzt mache ich nur noch Bekenntnisse und nur noch, es ist ein Teil vom Ganzen. Es gehört mit dazu. Es gehört zu der Gemeinschaft, die du mit deinem Jesus haben sollst, einfach dazu. Ja? Und es gibt eben verschiedene Arten von Bekenntnisse. Zum Beispiel eben diese ganzen in ihm Sachen. In ihm habe ich die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. So eine großartige Aussage. In ihm habe ich Gerechtigkeit oder ich bin zur Gerechtigkeit geworden durch den Glauben. In ihm bin ich gesegnet und. Das sind so diese grundsätzlichen Bekenntnisse, die man immer wieder machen soll. Ich bin eine neue Schöpfung in Christus Jesus. Das Alte ist vergangen, ich bin ein neuer Mensch geworden. Ja, das sind Kernaussagen, wichtige Dinge. Das ist gut, wenn man es weiß, und es ist noch besser, wenn man es danach ausspricht. Oder dann auch zielgerichtete Bekenntnisse. Wenn jemand krank ist, dass er einfach sagt, durch seine Striemen bin ich geheilt worden. Heilung gehört mir, weil Jesus meine Krankheiten getragen hat. Und. Oder einfach, es steht geschrieben, so wie Jesus es auch machte. Es steht geschrieben, was ich den Vater bitten werde, in Jesu Namen wird er mir geben. Punkt aus Amen. Das baut deinen Glauben, das stärkt deinen Glauben und es hat Auswirkungen auf die Glaubensatmosphäre rundherum. Ja. Der nächste Schritt ist eben die Befehle an den Teufel und seine Helfershelfer. Denn die Schrift sagt, ich habe Autorität über die ganze Gewalt des Teufels. Grundaussage. Und dann auch diese Autorität anwenden. Du musst diesen Geister ansprechen, als wie wenn du dich mit einem anderen Menschen unterhalten willst. Wie wenn sie da wären und den Befehl erteilen. Du gehst jetzt und aus. Hartnäckigkeit ist das. Ist eine Art von Autorität. Du kannst auch die Salbung Gottes, den Heiligen Geist, einfach freisprechen über eine Situation, über eine Sache oder über deinem Verantwortungsgebiet. Aber bleib dabei, bleibe zielgerichtet in der Sache, bleibe konsequent. Wenn du es nicht merken kannst, schreib das auf. Das ist aber sowieso nicht verkehrt. Das ist auch ein Ausdruck des Glaubens, wenn du es nur aufschreibst, auch was du gesagt hast, was du willst oder was du dem Vater gebeten hast. Ja, wenn du betest was und nach 5 Tagen ist noch nicht geworden, kommt der Teufel und sagt, hast du überhaupt gebetet? Wie hast du gebetet? Hast du es richtig gebetet? Hast du vielleicht einen Fehler gemacht? Und kenn die Spielchen. Und dann ist es vielleicht ganz gut, wenn du es dann vorlesen kannst. Und zumindest ist es für dich gut, dass du sagen kannst, ganz genau so habe ich gebetet. Ohne Wenn und Aber. Und unterm Strich ist trotzdem das ganze Bekennen eine Erbauung für dich selber. Aber weil Gottes Wort ist erbauend und dieses Sprechen von Gottes Wort setzt die Salbung des Geistes frei und es erbaut dich, es erbaut deinen Geist. Und wenn der Geist erbaut ist, wird die Seele und der Körper nicht lang warten müssen, weil sich das einfach durchzieht. Also soll es einfach ein Teil von deinem Leben werden, so wie das Essen und Trinken, das Schlafen und das Arbeiten. Das haben wir nichts tun, gehört auch dazu, weil wir ja nicht Maschinen sind und es ist auch sehr biblisch und es hat alles seinen Platz. Und was unausgewogen ist, wenn einen gibt es vielleicht, der tut die ganze Zeit gar nichts, ist nichts, der andere, der ist nur noch am Schuften und Werkeln und Arbeiten ist auch nichts. wie der andere, der ist nur am Party feiern und tut sonst nichts, das passt auch nicht. Also muss die Ausgewogenheit muss einfach rein in unser Leben. Alles hat seinen Platz und seinen Teil. Und die Dinge, wo die Bibel sagt, dass das sowieso schlecht ist, das muss ganz raus. Ja. Und Dinge, die dem Herrn nicht die Ehre geben in unserem Leben, oder ob das Dinge sind, die man im Haus hat, das gehört einfach weg. Es gibt auch andere Stimmen, die sagen, ja, das ist ja bloß irgendeine Materie, das hat keine Auswirkung. Das stimmt nicht, denn die Bibel sagt, ehre den Herrn mit den Erstlingen deines Ertrages und mit dem ganzen Besitz deines Hauses. Ja. Und es gibt einfach Dinge, die man im Besitz haben kann, die aber dem Herrn nicht die Ehre geben, dann ist es mit Sicherheit besser, wenn man sich davon trennt. Ja, manche haben irgendeinen Heiligen oder eine Marienfigur im Haus und sagen, naja, ich bete es ja nicht an. Ne? Macht ja nichts, ist ja dann bloß eine Figur. Aber es ist der Besitz deines Hauses und es ehrt nicht den Herrn. Darum gehört es einfach rausgeschmissen, ist nichts wert. Im Gegenteil, es schadet. Vorausgesetzt, es ist dein Eigentum. Ja, wenn es jemand anderen gehört, dann kannst du es nicht einfach rausschmeißen, musst es mit dem ausdiskutieren, den ganzen Fall. Dass nicht da der Wurm reinkommt, das ist auch schon passiert. Aber es muss, was dich angeht, dann muss das weg. Also wie passen wir da eigentlich immer sehr genau auf, wenn wir irgendwas kaufen, was steht da drauf, was ist da drauf, was wird da gespielt, passt es oder gefällt es dem Herrn nicht? Und dann gibt es einfach nicht, weil es gibt halt dann was anderes. Und so soll es einfach sein. Wir wollen mit dem, was wir haben, dem Herrn die Ehre geben. Und wir sollen keine fremden Götter einfach weder haben, noch anbeten, noch sonst was. Er ist unser Gott und er ist es, der regiert. Und wir wollen ihm gefallen. Und es ist auch ein Akt des Glaubens, einfach solche Dinge nicht im Besitz zu haben, weil es dem Vater die Ehre nimmt. Wenn es irgendein Teufel ehrt oder irgendein perverser Zeug drauf ist, wem ehrt denn das? Ganz logisch. Es ist nicht die Ehre unseres Vaters. Ein Stück weit sind wir abgegrenzt von der Welt. Ja, denn wenn wir nicht abgegrenzt sind von der Welt, was macht es dann für einen Unterschied? Wenn wir Glück haben, vielleicht einmal gerettet zu sein beim Herrn, aber es muss sich schon hier da eigentlich einen riesen Unterschied auftun. Denn Licht und Finsternis passt einfach nicht zusammen. Gut, ich höre da einfach auf, ohne einen Punkt zu machen, denn jetzt geht es weiter mit diesem, was wir gehört haben. Und wenn wir Lobpreis machen, ist es auch ein Teil von Bekennen, denn die Lieder sind vom Text her einfach ausgewählt, dass es biblische Texte sind, dass es Texte sind, die dem Herrn die Ehre geben, dass es glaubensvolle Texte sind und auch der Lobpreis ist eine Art von Bekennen. Und darin ist auch der Lobpreis eine Art geistlichen Kampfes.